Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, überall schon ein bisschen langsam Ferienzeit, bei uns natürlich nicht. Es wird geschafft und geschwitzt und nachdenkt und analysiert und die Schweiz liberal seziert. Und wenn ihr diese Art von Journalismus wollt, unterstützen, dann bitte tönt uns abonnieren, nebelspalter.ch oder auch gut Unterstützungsbeiträge. Ihr seht am Schluss der Shownotes, wie ihr das machen könnt. Jeder Betrag ist sehr willkommen. Sehr willkommen. Bern einfach, der führende Podcast von der Schweiz. Hier erfahrt ihr, was im Bundesbern alles gut läuft oder ab und zu selten genug schief läuft. Gut. Was läuft heute schief? Ja, nein. Eine peinliche Angelegenheit. Es geht um eine Bundesrichterin, die gerne würde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Habe ich das richtig gesagt? Heisst das so? Dominik, um was geht's?
Ja, Julia Henni, sie ist Bundesrichterin von der Mitte. Sie ist eine von drei Kandidaten, die der Bundesrat auf Straßburg übermittelt hat. Sie zieht sich jetzt zurück. Sie hat das heute Morgen in einem Mail an alle Bundesrichter mitteilt. Wahrscheinlich muss der Bundesrat eine Person noch nominieren. Und das ist ziemlich peinlich. Der Grund für ihren Rückzug dürfte sein. Also, das ist noch nicht bestätigt. Ich habe vom Bundesgericht das noch nicht gehört, genau. Aber es dürfte sein. Gemäss Blick gibt es Untersuchungen an der Universität Luzern und St. Gallen, weil Julia Henni soll plagiert haben, und zwar bei ihrer Doktorarbeit, wo einen wunderschönen Titel hat, irgendwie über das Gefühl am Grunde des Rechts. Und ebenso die Habil an der Uni St. Gallen soll ebenfalls plagiert worden sein. Die Untersuchungen laufen, das bestätigen beide Universitäten. Jetzt zieht sie sich plötzlich zurück. Das ist deshalb relevant, weil auch im Herbst, im September, die gesamte Erneuerungswahl vom Bundesgericht ansteht. Und wenn sich die Vorwürfe bestätigen, dann muss man sagen, ja nein, also dann frage ich mich, ob dann auch die Wiederwahl auf Lausanne möglich ist. Brisant ist es noch zusätzlich, weil Julia Henni eine enge Vertraute von Andreas Zünd ist, früher Bundesrichter und jetzt Richter am EGMR. Sie war am Bundesgericht, dem Herr Zünd, ihre Gerichtsschreiberin gewesen. Mehrere Quellen behaupten, die Bekanntschaft die sei auch dort über das Berufliche rausgegangen. Und der Herr Zünd ist legendär, weil er hat sich zum Beispiel für die Verurteilung von der Schweiz wegen ihrer Klimapolitik eingesetzt, Stichwort Klimaseniorinnen. Er probiert immer wieder via Gerichtshof für Menschenrecht Bundespolitik zu machen.
Genau, und es ist auch insofern interessant, weil Andreas Zünd ist ja SP. Und es zeigt auch wieder, wie Mitte und die SP, vor allem wenn es um Mitte-Frauen geht, doch politisch recht nahe sind. Glaube ich jetzt mal auch dürfen zu unterstellen. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Man soll nie vorverurteilen, ist klar. Das gilt alles die Unschuldsvermutung. Wir haben keine Ahnung. Vielleicht stimmt das alles nicht. Aber es ist natürlich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, schon ein Hinweis, wenn sie selber sich jetzt zurückzieht, zeigt das eigentlich schon, dass sie zumindest Angst hat, dass herausgefunden wird, dass etwas stimmt von diesen Vorwürfen. Aber lassen wir das sein, es ist für die Mitte natürlich nicht so angenehm, aber vor allem wichtig ist, dass das Parlament, falls das alles zutreffen würde, wirklich auch im Herbst mal endlich zeigt, dass man bei den Bundesrichter richtig anschaut. Weil das ist wirklich ein Problem, dass eigentlich die Judikative demokratisch zwar formell legitimiert ist, aber ja, im Parlament werden die Kandidaten wenig gut geprüft, sie werden einfach durchgewunken und wenn man weiss, wie das Bundesgericht seine Macht immer mehr ausdehnt, ist es sehr wichtig, dass man das viel neuer anschaut. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, Lieblingsthema von uns, Entwicklungshilfe, wo wir so der Meinung sind, da könnte man eigentlich alles streichen. Es gibt keinen guten Beleg, keinen guten empirischen Beleg, dass Entwicklungshilfe wirklich mal irgendwo enorm viel beiträgt hat. Es gibt sicher ein paar Wirkungen, die gut sind, aber letzten Endes, alle die Länder, die sich gut entwickelt haben, haben es gemacht ohne DEZA, ohne den Bundesrat Ignacio Cassis. Jetzt wird er endlich sparen und die betroffen sind, haben keine Freude. Nichts Neues, Dominik.
Ja, er will nur 20 Millionen sparen ab 2027. 20 Millionen und 100 Stellen streichen. Er will sich zurückziehen und er will aber vor allem umschichten. Oder? Er will dann später, 2029 bis 2032, 340 Millionen Franken pro Jahr umschichten von der Entwicklungshilfe, eben so mit Hilfswerk und so weiter, in wirklich in die humanitäre Nothilfe. Und das ist ganz einfach, warum? Weil insgesamt 13 Mal in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 5 Jahren, hat er, weil irgendwo etwas Schlimmes passiert ist, für die humanitäre Nothilfe einen Zusatzkredit müssen beantragen. Und das will er nicht mehr machen. Und das finde ich eigentlich gescheit. Man will sich zurückziehen, insbesondere aus Lateinamerika, teilweise aus einzelnen Ländern in Afrika, ja, wo man schon lange ist, wo auch eine gute Entwicklung gemacht haben. Also Ghana ist ein Beispiel, wo man sich zum Beispiel zurückziehen möchte. Es ist auch klar, was es braucht in diesen Ländern. Es braucht ein stabiles Verhältnis, es braucht wenig Korruption und dann braucht es Freihandel. Möglichst keine Zölle, damit können Menschen eine Firma auftun und irgendwie Entwicklung machen. Es sind nämlich die Leute vor Ort, die sich entwickeln, die Unternehmen auf die Beine stellen und Jobs schaffen. Es ist eben nicht das Hilfswerk. Jetzt protestieren 27 Stiftungen und Hilfswerke dagegen. Natürlich alle die, die am Geldtropf vom DEZA, vom Ignacio Cassis hängen, die finden das ganz schlimm. Sie sagen, das brauche ich sie weiter. Natürlich, warum, ist auch klar. Es ist viel einfacher, bei der DEZA dort reinzugehen und irgendwie 100'000, 200'000 oder auch 1 Million abzuholen, als einzeln bei euch um Spenden zu werben. Es ist genau, die Opportunitätskosten für ihr Businessmodell sind beim DEZA viel tiefer, als wenn sie bei euch argumentieren müssen, warum das ihr sollt spenden sollt, 50 Franken, 100 Franken oder so. Darum wollen sie gerne weiter an diesem Tropf bleiben.
Und eben, ich meine, das Budget, du mich korrigieren, aber ich glaube, es ist etwa 4 Milliarden, oder, für die Entwicklungshilfe.
Ja,
das
nicht
ist
ganz
wahnsinnig viel. Und die 20 Millionen, Entschuldigung, das ist ein Klacks, das ist gar nichts. Und nicht einmal da geht. Und leider hat auch ein Sportler, nämlich der Roger Federer, sich auch dem Protest angeschlossen. Der Roger Federer, der macht wirklich Entwicklungshilfe, soviel genau. Ich weiss, im Süden von Afrika, ich glaube Südafrika oder ist Botswana, bin nicht sicher, aber er macht das und er zahlt das selber aus seinem privaten Geld. Und das ist etwas ganz anderes. Und da ist der Roger Federer eigentlich meiner Meinung nach sehr schlecht beraten, dass er sich da bei NGOs vor den Karren spannen, weil die genau das nicht machen, was er macht. Sie tun nicht ihr privates Geld einsetzen. Die Leute lassen sich anstellen, damit sie sich gut fühlen können. Und sie lassen sich zahlen von euch. Und zwar zuerst einmal ein bisschen über Spenden, das geht ja dann noch. Dann müssen sich, wie du sagst, wenigstens bemühen darum. Aber noch viel bequemer ist es über die Steuergelder, die wir alle dann einfach zahlen müssen, damit sich ein paar Fritzen bei den NGOs gut fühlen können. Gute Menschen, wir helfen in Afrika. Das ist grusig. Das ist grusig. Das sind nicht gute Menschen, sondern die wollen auf Kosten von euch sich gut fühlen. Das ist der Roger Federer, ein ganz anderer Typ. Und es tut mir leid für den Roger Federer, dass er da so unendlich schlecht beraten ist, dass er sich da von diesen linken NGOs missbrauchen lässt.
Der hat doch das gar nicht genau angeschaut. Und es ist ein so ein typischer Fall, oder wie man sich instrumentalisieren lässt. Ist leider passiert, sollte er in Zukunft vermeiden. Es ist ein Test jetzt, ob die Ignacio Cassis und der Bundesrat festhalten. Weil im Parlament ist Kritik nämlich sehr gross an der Entwicklungszusammenarbeit, an diesen linksgrünen NGO, oder? Wo, eben, ich habe gesagt, was funktioniert. Aber ich habe zum Beispiel noch nie irgendeine linksgrüne NGO gehört, die sich für Freihandel ausgesprochen hat. Oder? Das ist ja der Beweis, dass ihnen eben am Schluss ihre linksgrüne Ideologie, die Freihandel schlecht findet, das ist ihnen am Schluss wichtiger als das Schicksal von diesen Leuten im Süden von der Welt.
Genau, oder Eigentum ist auch etwas. Eigentum,
richtig.
Dass Eigentumsverhältnisse sicher sind und stabil sind, dass man Privateigentum schätzt. Da habe ich auch noch nie etwas gehört von diesen NGOs. Im Gegenteil, sie sind für Erbschaftssteuern, sie sind überall für Sachen, die das Eigentum beschneiden. Und sie sind nicht die, die nachher in Afrika oder in Lateinamerika dafür sorgen, dass das durchgesetzt wird. Nein, hört auf, Entwicklungshilfe, weg damit. Das ist eine der schlimmsten Ausgaben, die wir überhaupt tätigen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo es ein bisschen ins Gleiche hineingeht, wo es auch wieder darum geht, dass man ein gutes Gewissen haben will und Sachen zulässt, die einfach keinen Sinn machen, die einfach nicht gut sind und die kontraproduktiv sind. Dominik, um was geht's?
Hier ist eine Geschichte von der NZZ am Sonntag. Gratulation an Ladina Triaka. Kranke Georgier kommen in die Schweiz, um sich hier behandeln zu lassen. Sie verlangen Asyl. Ein Patient hat 1,4 Millionen Franken gekostet. Natürlich sind das tragische Fälle und natürlich ist das Gesundheitswesen vermutlich in der Schweiz besser als in Georgien. Und trotzdem, es ist ein Missbrauch vom Asylwesen. Es gibt auch Vorstöße, die in die Richtung schon länger gehen, und zwar insbesondere aus der Romandie, weil die Leute auch in die Romandie dann gegangen sind. Und ja, meine, die Kosten, die landen ja dann bei der Krankenkassenprämie und bei den Steuergeldern, oder? Das sagt die FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro aus der Romandie. Und sie hat einen Vorstoß eingereicht, der eigentlich bis jetzt auf gutem Weg ist. Die Schwierigkeit ist, wenn das durchziehen willst, dann musst du eigentlich eben das Asylrecht einschränken, oder? Dann musst du eben eine klare Grenze setzen. Und ja, das müsste nachher der Beat Jans und oder die Kantone, die insbesondere in der Romandie genau das ganz sicher nicht machen.
Ja, und abgesehen davon, also, ich meine, das ist eine totale Zweckentfremdung vom Asylrecht. Asylrecht heisst, du bist ein politischer Flüchtling und wir schützen dich vor politischer Verfolgung. Das ist das Asylrecht. Und das ist auch Konsens in diesem Land immer gewesen. Und weil der Konsens breit ist, weil wir nette Menschen sind, hat man das schamlos ausgenutzt. Schamlos. Es ist unverschämt, was die machen, weil es ist nicht ein Asylgrund, wenn man krank ist in Georgien und gern würde von unserem Gesundheitswesen profitieren. Wir sind nicht schuld, dass Georgien nicht so gutes Gesundheitswesen hat. Und das tut uns leid. Aber wir müssen doch das nicht zahlen. Für was denn? Und es ist interessant, was du erzählst, weil ich kenne einen ähnlichen Fall, wo mir auch ein Chefbeamter erzählt hat, wo kürzlich ein Botschafter, ein Schweizer Botschafter irgendwo in Afrika besucht hat. Und der Botschafter hat dann erzählt, wie das Problem ist. Oder? Die Georgier, die stellen zum Teil Asyl gesucht bei dieser Botschaft im weiten, weiten Afrika. Und dann hat er das abgelehnt und hat gesagt, er kommt nicht in Frage. Und dann kommt das Staatssekretariat für Migration, die Marzili-Behörde, die den ganzen Tag im Marzili hocken und sagen, nein, das ist nicht zumutbar. Dem muss man Asylrecht geben, dem armen Kind, weil das ist so krank. Und dann geht es nämlich weiter. Dann sagt man zuerst einmal, gutes Kind. Ah nein, dann muss die Mutter auch mitkommen, weil man kann ja nicht zumuten, dass die Mutter ihr Kind allein in die Schweiz reisen lässt. Und dann heisst plötzlich, ja, der Vater muss auch noch mit. Und am Schluss ist der Cousin dabei und der Onkel und Tante und der Grossvater. Und jetzt, ich meine, ich polemisiere natürlich jetzt, ihr wisst es, aber es ist wirklich so. Wir haben nachher Beamte im Staatssekretariat für Migration, die sich gut fühlen wollen. Und die natürlich wissen, ja gut, es ist viel schöner, wenn man einem georgischen Kind sagt, du darfst bei uns dich operieren lassen und kannst noch deine ganze Familie mitnehmen. Und dann wird das bewilligt und ein Botschafter, der seinen Job gemacht hat in Afrika, wird zurückgepfiffen und die Leute kommen in die Schweiz. Und so funktioniert unsere Asylpolitik und deshalb haben wir das Chaos, weil es Leute gibt, die auf Kosten von uns allen sich gut fühlen wollen und Entscheide fällen, die einfach nicht gut sind, weil die Konsequenzen sind. Ganz Georgien weiss das mittlerweile und ganz Georgien kommt am Schluss und lässt ihre Kinder operieren auf eure Kosten.
Genau, das wird zum riesigen Problem. Und eben, es ist ein Missbrauch vom Asylbereich. Es ist die Frage, wie lange man da noch zuschauen kann. Oder? Das ist wirklich, oder? Weil der Beat Jans macht ja nichts. Und das, obwohl über 60 Vorstöße aus dem Parlament hängig sind. Er sagt einfach, ich mache meine Asylstrategie 2027, wo erst Ende 2027 einmal irgendwelche Massnahmen überhaupt in die Vernehmlassung gehen. Oder? Darum, genau. Es ist, das ist der Zustand von der Demokratie auch am Schluss des Tages. Oder? Er schert sich einen Dreck darum, was ihr da draussen wollt und was das Parlament zu euren Gunsten beschließt.
Ja, und für das kommt er einen Lohn über von fast einer halben Million Franken pro Jahr. Eine halbe Million Franken. Und Leute, die vielleicht 5'000 Franken pro Monat verdienen, müssen Beat Jans das Salär zahlen, damit er nichts macht. Das ist unverschämt. Das geht so nicht weiter. Gehen wir zu einem anderen Thema, das nicht so erfreulich ist. KV war mal ein Abschluss, der etwas gegolten hat in der Schweiz. Es war einer der wichtigen Abschlüsse. Kaufmännische Ausbildung, eine gute Ausbildung, eine sehr gute Ausbildung. Ist auch ein Königsweg für sehr viele gute, ehrgeizige Berufsleute, die nicht unbedingt die Kantonsschule wollen, sondern wirklich gefunden haben, ich mache eine gute kaufmännische Ausbildung. Jetzt ist das auch etwas, das immer mehr ruiniert wird und im Zeichen von KI wird es meiner Meinung nach jetzt vollkommen ruiniert. Dominik, was ist die Geschichte?
Ja, man hat die Ausbildung und insbesondere auch den Lehrabschluss für die kaufmännische Ausbildung reformiert vor 3 Jahren. Man hat gesagt, das haben wir glaube ich auch schon dann berichtet, ja, man tut jetzt so Buchhaltung und so braucht man eigentlich nicht mehr. Man muss jetzt können so Smart Discussions, hat das glaube ich geheißen. Man muss können ein bisschen Smalltalk, das hat man eingeführt. Und man hat auch das Gefühl gehabt, ja, man muss jetzt KI einführen. Und das führt dazu, dass sie offenbar an der Lehrabschlussprüfung nicht mehr müssen irgendwelches Fachwissen an den Tag legen, sondern sie müssen können mit ChatGPT, also mit der künstlichen Intelligenz, umgehen. Der Niccolo Paganini, Mitte-Nationalrat aus St. Gallen, findet das ein riesiger Skandal. Es breche überhaupt nichts mehr, die Prüfung. Die Arbeitgeber wissen nicht mehr, was können eigentlich die Leute, die diese Lehre gemacht haben. Und darum stellen sie sich auch nicht mehr an. Also das ist wirklich, das ist auch tragisch für die Tausende, die eine KV-Ausbildung haben. Ihr Abschluss ist nichts mehr wert, wegen den Reformen, die man durchgeführt hat. Man macht die Berufsbildung kaputt in diesem Land, wo wir wissen, ist ein Trumpf, nicht nur für die, die nicht Matura machen wollen, sondern auch für die Firmen, die so schnell zu jungen, guten, aufsteigenden Leuten kommen, die man nachher weiterbilden und so weiter. Er kritisiert das. Man sieht keinen Unterschied mehr zwischen starken und weniger starken Lernenden, sondern nur noch, wer sich die beste KI können leisten kann. Und die Lehrpersonen müssten tagelang Prüfungen korrigieren, die eine KI geschrieben hat. Das sei absurd, sagt Niccolo Paganini.
Genau, und ich finde, was das Erste, was man mit KI machen sollte, ist solche Bildungsbürokraten ersetzen mit Robotern, die solche Seich bringen. Ich meine, das Gleiche ist ja eine Diskussion überall, auch in den Schulen, in den Universitäten. Und auch da finde ich, KI ist so eine Herausforderung, also sollte man sicher nicht sofort irgendwelche Entscheidungen fällen, sondern zuerst einmal schauen, wie man mit dem umgeht. Ich sehe das Problem auch, ich weiß auch nicht genau, wie man das löst. Weil letztlich, man kann ja auch beschissen bei so einem Bach oben, oder? Letztlich kann man keine Prüfungen mehr zulassen mit Smartphone oder Computer, weil, was soll das? Wenn man das Gefühl hat, dass es wahnsinnig schwierige Fragen zu stellen für KI, was haben die für eine Vorstellung von Bildung? Nein, es ist eine unglaubliche Herausforderung und auch da kann man nur wieder sagen, und das ist wichtig in der Politik, bitte verzögern, einfach langsam. Wir haben keine Ahnung, wie KI eingesetzt werden kann. Wir wissen wirklich nicht, wie wir im Bildungssystem das unterbringen. Macht noch keinen Entscheid. Macht noch keine Pseudoreformen, die wir nachher nicht mehr korrigieren können und wo wir ganze Berufsbildungszweig zur Sau macht, und zwar für immer. Und man muss sich mal vorstellen, wenn man jetzt bei der Matura würde, ich weiß gar nicht, wie dort der Stand ist, wenn man bei der Maturitätsprüfung zulassen würde, dann wird Matura innerhalb von kürzester Zeit einfach gar nichts mehr wert sein. Sie ist jetzt schon weniger wert, aber sie wird gar nichts mehr wert sein. Und man kann es nachher nie mehr wiederherstellen. Das ist das, was die Leute nicht checken bei den Reformen, die sie immer sofort machen. Man bringt es nachher nicht mehr zurück. Das ist das Hauptproblem. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Das ist auch ein sehr schönes Thema. Es tut uns leid, wir haben heute ein bisschen viele Themen, wo man sich eigentlich nur mehr aufregen kann in dem schönen Land, bei dem schönen Wetter. Ja, es geht um einen Mann, der geklagt hat gegen die Schweiz, und zwar erfolgreich, weil er behauptet, wir sind alles Rassisten. Und was geht es genau?
Der Berner Mohamed Wabeile, gewisse können sich vielleicht an den Namen erinnern, der hat eben einen Justiz-Coup gelandet, vor 2 Jahren. Er hat vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg Recht bekommen, dass er von einer rassistischen Polizeikontrolle betroffen sei. Jetzt ist er selber zum Aufruf zu Gewalt verurteilt worden. Er hat nämlich auf Facebook zum Töten von Zionisten aufgerufen. Und das ist nicht nur absurd, weil er sich damit geoutet hat als Rassist und er hat die Polizei als rassistisch angezeigt damals und Recht bekommen. Der eigentliche Rassist ist er. Und das zweite Problem ist der Mann, der arbeitet als Bibliothekar an der Uni Bern. Ich weiss gar nicht, was jetzt Uni Bern macht. Tut Uni Bern auch weiterhin einen Rassist in ihrer Bibliothek beschäftigen? Wir wissen es leider nicht. Und es nimmt uns aber Wunder, jemand von der Uni Bern bitte melden.
Genau, und die Uni Bern war ja immer schon bekannt für ein Antizionismus-Problem. Sie haben da ja relativ viel Personalproblem, weil sie auf die falschen Leute anstellen. Antisemiten oder Antizionisten oder Israel-Kritiker heissen dann auch noch. Alles Leute, die man eigentlich nicht brauchen kann. Und auch hier wieder. Ihr zahlt das alles. Ihr zahlt das. Haben wir je abgestimmt in der Schweiz, dass wir wollen, dass Antizionisten bei uns Bibliothekar sind oder Uni Bern? Eigentlich nicht. Wollen wir nicht. Aber ihr zahlt es. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Auch ein gutes Thema, da macht die SVP etwas richtig. Es geht um den Fall Marzilli von der Transfrau oder von dem biologischen Mann, der sich für eine Frau hält und wo weggewiesen worden ist. Dominik, was ist da der neueste Stand?
Ja, die SVP fordert eine Verschärfung der Geschlechtsänderungsregeln. Der SVP-Nationalrat Benjamin Fischer will höhere Hürden, dass es nicht so einfach ist. Man müsse den Entscheid von 2022 revidieren. Es können ja schon Gründe geben, wieso jemand einen Eintrag will ändern. Aber einfach nur die Tatsache, dass einfach jemand innerlich fest davon überzeugt ist, wie es im Moment im Gesetz steht, das lange nicht, sagt er. Und er hat darum einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. Meiner Meinung nach zu Recht, das Personenstandsregister und Ausweis sollen Tatsachen beschreiben und nicht irgendwelche Gefühle von einzelnen Leuten. Und interessant ist, dass auch der Mittepräsident Bregi sich kritisch äußert. Er war damals schon dafür gewesen, hat gegen die Reform gestimmt, als einer der wenigen bei der Mitte. Und jetzt sagt er, ja, es müssen halt schon Grenzen geben im öffentlichen Leben. Umgekehrt fordert die Grünen neue Gesetz gegen transfeindlichen Hass. Der Fall hat gezeigt, dass man das sofort einführen und noch viel mehr Sachen unter Strafe stellen. Da sieht man, oder, bei Links-Grün geht es klar in die Richtung, dass man unsere Köpfe kontrollieren will, unsere Meinung kontrollieren will. Die Anna Beatrice Schmalz, das ist eine neue Berner grüne Nationalrätin, die findet, es brauche Gesetz gegen die Meinungsäußerungsfreiheit. Bitte wieder mal die Verfassung lesen oder ein bisschen Staatskundeunterricht. Das fände ich dort angebracht.
Genau, und was eben auch noch wichtig ist, und das haben wir schon das letzte Mal gesagt, letzte Woche, die Leute überlegen sich immer ein bisschen wenig, was sind die Konsequenzen von solchen Vorstössen oder solchen Entscheiden. Weil, wenn man sagt, also Biologie spielt anscheinend keine Rolle mehr, wenn man im Pass sich bezeichnet als Mann oder als Frau, Biologie spielt einfach keine Rolle mehr. Ja, dann warum sollen wir dann eigentlich das Alter noch aufnehmen? Dann könnte ich auch sagen, ich bin 30. Ich wäre auch lieber 30, also dann tun wir doch bitte schreiben, ich sage 30. Ja, ist ja nur ein biologischer Fakt. Ich fühle mich nicht wie 61. Ja, ich fühle mich wie 29. Ich würde, oder? Oder das andere ist die Grösse. Man kann ja auch sagen, Grösse, das ist auch nur eine Einbildung. Ob einer 1,90 ist oder 1,30, spielt doch keine Rolle. Er kann doch sagen, was er will. Biologie gibt es nicht. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, liebe Herren und liebe Damen im Parlament. Ihr habt so euch von dem woken Zeitgeist wirklich benebeln lassen, dass man jetzt im Gesetz etwas hat, das nicht funktionieren kann. Dominik?
Ja, oder eben, ich würde natürlich gerne 70 sein und eine AHV beziehen. Oder?
Ja, zum Beispiel.
Also, am Schluss kannst du alles. Es geht um Dekonstruktion von Wahrheit und am Ende des Tages ist das natürlich der Sinn und Zweck, weil dann kann der Staat viel, viel klarer über uns regieren, wenn es gar keinen Widerstand mehr gibt aufgrund von irgendwelchen Tatsachen gegenüber Regulierung vom Staat. Es geht um eine Dekonstruktion für Freifahrt, für Beamte, für Regierung, für Politiker, die dann über uns regieren können, wenn nichts mehr gilt.
Genau, und wo auch sagen, welches Geschlecht wir sollen haben, welche Größe und welches Alter. Nein, gut, alles Unsinn. Korrigieren. Das war Bern einfach an dem 6. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, wir wünschen allen noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Und wir tun wie immer darauf einweisen, tönt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut. Bis morgen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch